Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Ich sitze hier heute mit Herrn Professor Dominik Roos, Leiter des Instituts für Theorie, Geschichte und Ethik der Medizin. Mehrfach promoviert, kann man glaube ich sagen, da kommen wir gleich noch drauf. Ich begrüße Sie recht herzlich, Professor Roos.
Hallo.
Standard-Eingangsfrage immer bei uns. Warum haben Sie sich gerade für diese Fachdisziplin entschieden? Bei Ihnen sind es ja dann derer direkt gleich drei, da kommen wir gleich drauf. Aber vielleicht wollen Sie uns einfach ein bisschen was darüber erzählen, zu den Hintergründen.
Ja, tatsächlich ist das so, dass ich mich als Abiturient nicht wirklich entscheiden konnte zwischen Medizin und Geisteswissenschaften. Und eines Tages hat mich mein Französischlehrer gefragt, was ich denn machen wolle. Und da habe ich gesagt, ich weiß es nicht und habe ihm das Problem geschildert. Und da sagte er, da gibt es doch so ein Fach an der Uni, das heißt Medizingeschichte und Medizinethik, mach doch sowas. Da kannst du ein Leben lang beides verbinden. Und so bin ich dazu gekommen.
Okay. Ist ja schwer planbar, ne? Also so einen Ruf zu haben, ist ohnehin immer schwer planbar. Weiß ich nicht, ob man das so aufbauen kann, dass man sagen kann, ich möchte da mal später landen. Und man muss sich, glaube ich, über eine ganze Zeit lang hinweg sehr, sehr breit aufstellen. Man sieht das ja bei Ihnen, Sie haben dann, sind dreifach promoviert, haben, soweit ich weiß, Medizin, Zahnmedizin und Geschichte gemacht. Nur mal so Interesse halber, wie verliert man nicht die Motivation? Ja. Also ich habe das nur einmal geschafft und dachte, das reicht mir ehrlich gesagt fürs ganze Leben. Und B, wie kriegt man das zeitlich hin?
Ja, das klingt im Nachhinein ganz glanzvoll, aber zwischendrin war es tatsächlich eher so ein Verzweiflungsakt. Also man hat mir eigentlich den falschen Rat gegeben mit 19. Man hat mir gesagt, du musst ein Studium an der medizinischen Fakultät machen und eins an der philosophischen Fakultät und dann kannst du Medizinethiker werden. Mhm. Und dann hat man mir geraten, mach doch in der Medizin Zahnheilkunde, das ist ein Jahr kürzer als Humanmedizin und du hast trotzdem einen medizinischen Abschluss. Mhm. Und dann habe ich das so gemacht, war am Anfang tatsächlich hoch motiviert, habe beides parallel durchgezogen, also Geschichte, Philosophie, Archäologie an der philosophischen Fakultät und Zahnheilkunde an der medizinischen Fakultät und habe dann auch beide Promotionen hintereinander weggemacht, war mit 28 doppelt promoviert und dachte, ich bin der Größte und bin dann nach Würzburg, um mich in dem Fach zu habilitieren und dort sagte man mir dann, Herr Groß, das tut uns schrecklich leid, aber in den letzten 10 Jahren, seit Sie begonnen haben mit dem Studium, haben sich die Ausschreibungstexte geändert. Mittlerweile ist überall medizinische Approbation Voraussetzung. Okay. Und Sie sind nur zahnmedizinisch approbiert. Das wird mit der wissenschaftlichen Karriere nichts werden.
Oh, da kommt Freude auf.
Und da war ich ja also ziemlich deprimiert. Das heißt also, für mich stand zur Diskussion, entweder ich habe 2-mal das Falsche studiert oder ich mache jetzt noch ein drittes Studium Humanmedizin. Und von daher war das dann zwischendrin gar nicht so glanzvoll, sondern tatsächlich eher so ein Verzweiflungsakt oder auch so ein Akt der Wut oder einfach auch der Borniertheit. Ich wollte nicht, dass die ersten beiden Berufe umsonst sind und habe dann tatsächlich Humanmedizin studiert. Das Problem ist, du kriegst als Zahnarzt nur 2 Semester angerechnet.
Okay.
Also ich musste nochmal 10 Semester Humanmedizin studieren. Und dann wurde ich aber immer noch nicht zum Vorsingen eingeladen und dann sagte mir ein befreundeter Professor, das nützt nichts, du musst jetzt den Dr. Med noch machen, damit man an deiner Titelei erkennt, dass du jetzt nicht nur Zahni bist, sondern auch richtiger Arzt geworden bist. Und so kam das. Also das war nicht beabsichtigt, das war eher ein Unfall oder falsche Strategie.
Aber es hat am Ende ja dann trotzdem noch, Sie haben ja reüssiert, es hat ja geklappt. Ja,
irgendwann hat es geklappt.
Großartig. Die Station, haben Sie das hier in Aachen studiert oder wo haben Sie das jeweils gemacht?
Nein, ich habe tatsächlich das Doppelstudium im Saarland gemacht, also die Geisteswissenschaften in Saarbrücken und die Zahnheilkunde in Homburg und habe dann später das Humanmedizinstudium auch in Homburg gemacht, parallel zu einer Dozententätigkeit in Würzburg und promoviert habe ich zum 3. Mal dann in Ulm.
Ah, okay. Jetzt sind Sie ja seit einiger Zeit hier. Wie sieht denn jetzt so der Alltag eines Institutsdirektors mit der Fachkombination aus?
Ziemlich abwechslungsreich. Also wir machen sehr viel Lehre. In der Lehre machen wir die medizinische Fachsprache schon gleich für die Studierenden des ersten Semesters. Also Latein für Mediziner, Griechisch für Mediziner. Dann machen wir den Querschnittsbereich Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin für Mediziner. Da geht es dann um ethische Fragen am Lebensanfang, Pränataldiagnostik, Präimplantationsdiagnostik, aber auch am Lebensende, Sterbehilfe, alles, was mit Patientenverfügung zu tun hat. Auch Organtransplantation, Gendergerechtigkeit. Das sind also die Aufgaben in der Lehre. Wir machen natürlich auch Wissenschaft, also wir forschen und schreiben Bücher zu ethischen und historischen Themen. Mein drittes Standbein ist das Klinische Ethikkomitee, eigentlich das, was mir am wichtigsten ist. Das heißt, wir beraten Patientenentscheidungen am Lebensende, am Krankenbett, wenn schwierige Entscheidungen zu treffen sind oder wenn Konflikte bestehen. Und dann werden wir dazu geholt, um eine Lösung zu finden. Das nennt sich dann klinische Ethikberatung. Und die vierte Aufgabe ist Politikberatung. Also wir gehören in der Regel bestimmten politischen Gremien in Berlin an. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, Interviews, sowas in der Art. Also alles, was mit Medien und Öffentlichkeit zu tun hat.
Gerade die medizinethischen Fragen sind ja in den letzten Jahren, würde ich es fast mal vermuten, ein bisschen dringlicher geworden, weil auch der Fortschritt steigt und man immer mehr Grenzsituationen hat, die irgendwie einer Entscheidung bedürfen.
Ja.
Bis hin jetzt so aktuell zur Impfpflicht. Ne? Man merkt das ja immer wieder. Ist das so, dass Sie in allen Bereichen sagen, das finde ich gleichsam freudsam, oder gibt es auch Bereiche, wo Sie sagen, das ist jetzt sozusagen als Institutsdirektor eher eine Bürde?
Naja, ich habe ja immer noch das Privileg, bestimmte Interviewanfragen abzulehnen, weil ich denke, das ist jetzt so ein unappetitliches Thema, da möchte ich mich gar nicht vertiefen. Aber in der Regel ist es genau der Grund, warum ich dieses Fach gewählt habe, dass man sehr viel Abwechslung hat. Also es gibt ja Forscher, die fühlen sich am wohlsten, wenn sie 10 Jahre am gleichen Calciumkanal forschen können. Und ich habe auch Kollegen, die schreiben das x-te Buch über Patientenverfügung. Aber ich finde das Spannende an meinem Fach gerade darin, dass wir in der Ethik besondere Konjunkturen haben. Heute ist es die Pandemie, also Triage oder Impfpflicht oder 3G. Morgen ist es nochmal ein komplett anderes Thema. Das wird immer gesellschaftlich aufgeworfen und dann werden die Medizinethiker dazu befragt. Ich finde das eine gute Gelegenheit, um sich immer neuen Themen einzuarbeiten, und halte es für sehr kurzweilig. Und wie gesagt, wenn mir dann ein Thema nicht liegt, man hat auch nicht zu jedem Thema eine Meinung oder eine Fachkompetenz, dann lehne ich einfach eine Interviewanfrage ab.
Und rückblickend betrachtet, also sind Sie da so jetzt angekommen und gelandet, wie Sie sich das vorgestellt haben, oder nimmt sich das für Sie im Alltag dann doch ein bisschen anders aus, als Sie das vielleicht am Anfang Ihrer Laufbahn dachten?
Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Berufswahl und mit dem, was ich zurzeit mache. Es hat ein bisschen lange gedauert, bis ich dort war, und zwischendrin hatte ich gehörige Zweifel, ob das alles so sinnhaft ist. Und ich, dadurch, dass ich zunächst Zahnmedizin studiert habe und sehr spät dann noch Humanmedizin studiert habe, habe ich natürlich an meinen ehemaligen Kommilitonen gesehen, wie die wohlhabend werden und den ersten und den zweiten Porsche kaufen in ihrer Zahnarztpraxis. Und in dieser Phase war ich schon ein bisschen unglücklich mit meinem eigenen Werdegang. Aber heutzutage muss ich sagen, ich habe alles richtig gemacht und ich würde alles nochmal so machen.
Wenn man sich das Wording Ihres Instituts anguckt, denkt man ja, das passt, ich sage jetzt mal salopp, wie der Rheinländer, wie die Faust aus Auge zu Ihrem Werdegang. Das ist ja an manch anderen Standorten, ist es dann nur Ethik der Medizin oder so. Ist das bei Ihnen nochmal besonders auf Ihren Werdegang abgeformt oder passte das einfach?
Also tatsächlich habe ich hier ein medizinhistorisches Institut übernommen und habe die Ethik dazu getan. Und genau zur gleichen Zeit wurde die Approbationsordnung geändert und dort hieß das Fach dann Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Und ich hielt es für politisch opportun und für angemessen, das Institut genau gleich zu benennen. Mhm. Es ist ein bisschen sperrig. Im internationalen Bereich heißt es eher so Medical Humanities, also medizinische Geisteswissenschaften. Das umfasst dann das Gleiche wie Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Aber GTE ist eigentlich so ein Begriff geworden, der häufig Verwendung findet. Und deshalb, glaube ich, war das gar nicht so dumm, das so zu nennen.
Gibt es in der täglichen Arbeit auch Sachen, wo Sie vielleicht mal mit hadern oder würdest du sagen, das sind Einschränkungen? Ich kann mir das vorstellen, wenn man quasi so einen Drei-Fronten-Kampf führt, dass man immer das Gefühl hat, wie ein Triathlet, eine Sportart hat man nicht gut genug trainiert. Oder ja. Also es, gibt es irgendwie sowas, wo Sie sagen, das sind Einschränkungen, mit denen muss man einfach leben lernen?
Also tatsächlich ist es so, dass viele Medizinhistoriker beklagen, dass die Medizinethik sehr viel Gewicht bekommen hat und die Medizingeschichte so ein bisschen hinten runterfällt. Nun habe ich den Vorteil, dass ich beides gleich gerne mache, sodass ich mir da nicht so viele Gedanken mache. Aber es ist schon so, dass die Medizingeschichte an Relevanz verloren hat. Mit einer Ausnahme, Medizin im Dritten Reich hat immer noch sehr viel Konjunktur und da ist auch immer noch sehr viel aufzuarbeiten. Und das hat natürlich auch große Bedeutung für die Gegenwart und für die Zukunft. Und wir sehen ja an Ereignissen wie Hanau oder überhaupt an neonazistischen Angriffen und Taten, dass das Thema noch nicht ausgestanden ist. Und von daher würde ich da sagen, da hat die Medizingeschichte vielleicht sogar an Bedeutung gewonnen, weil die Aufarbeitung ein wichtigeres Thema ist als vor 20 Jahren. Da ist man relativ spät erst auf die Idee gekommen, das mal systematisch zu betreiben. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich gucken muss, dass ich die Balance halte. Also die Öffentlichkeitsarbeit zieht sich zu 80% auf Medizinethik. Und ich versuche das ein bisschen zu kompensieren, indem ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit, in meinen Publikationen den Akzent auf Medizingeschichte lege.
Ich stelle mir das auch ganz spannend vor eigentlich, weil diese drei unterschiedlichen Fachwelten haben ja auch jeweils eigene Methoden. Und das muss man ja alles irgendwie miteinander vereinheitlichen. Und Sie müssen ja immer überlegen, wie arbeiten Sie? Also gibt es denn so eine, haben Sie einen Methodenpluralismus oder was zeichnet Sie in Ihrer Arbeit dann aus?
Ja, wir haben Methodenpluralismus. Wir sind ja ein interdisziplinäres Fach, was sich gerade in der Forschung ja auch dadurch definiert, dass es mit anderen Fächern kooperiert. Also es gibt selten eine rein medizinethische Fragestellung. In der Regel bezieht sich das dann auf ein anderes Fach. Also ethische Fragen in der Humangenetik, ethische Fragen in der Psychiatrie, ethische Fragen in der Palliativmedizin, sodass man also sowieso auf Zusammenarbeit angewiesen ist, wenn man ein gescheites Produkt fabrizieren will. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass man sich, was die Methoden betrifft, anpasst und austauscht und flexibel ist und auch den eigenen Blick weitet. Also auf diese Weise habe ich auch schon sehr viel dazugelernt. Und Ketzer sagen immer über unser Fach, wir können alles ein bisschen, aber nichts richtig. Und da ist auch was dran.
Aber wahrscheinlich werden Sie auch trotzdem immer zumindest punktuell oder phasenweise Themen sehr genau in den Fokus nehmen. Und wenn Sie so gerade aktuell gucken, gibt es so zwei, drei Themen, die Sie gerade akut beschäftigen?
Zurzeit ist ganz viel Pandemie. Also in der Ethik würde ich mal sagen, beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der Pandemie, noch ein bisschen mit Digitalisierung in der Medizin aus ethischer Sicht. Und ich habe noch so ein Steckenpferd hier, so eine Art Alleinstellungsmerkmal, das ist Ethik in der Zahnheilkunde. In der Medizingeschichte habe ich zurzeit zwei Aufarbeitungsprojekte am Institut, das der Pathologen und das der Zahnärzte. Und da sind wir auch sehr intensiv am Arbeiten gerade.
Gibt es dann auch für Sie quasi in Ihrer Eigenschaft als Forscher, Wissenschaftler so eine Art Masterplan? Manche Kollegen sagen, ja, ich möchte das und das und da kommt dann der Schlussstein, da forsche ich gerade dran. Gibt es sowas auch? Also haben Sie langfristig angelegte Ziele?
Also ich bringe jetzt tatsächlich ein Personenlexikon raus. Der erste Band erscheint nächsten Monat. Das sind die ersten 1000 Seiten. Das ist ein Personenlexikon über Zahnärzte im Dritten Reich. Da arbeite ich seit fast 30 Jahren dran. Und da ist jetzt der erste Band fertig und der zweite in der Korrekturlesephase. Das sind dann nochmal 1150 Seiten. Also das ist sowas wie mein Lebenswerk. Und wenn ich alt genug werde, wird es noch einen dritten Band dazu geben. Der ist aber noch weit von der Fertigstellung entfernt. Also das ist so ein bisschen meine Perspektive gewesen und ist es auch noch in der Medizingeschichte. In der Medizinethik ist es ganz anders. Wie gesagt, da haben wir Konjunkturen und da kann es sein, dass ich mich 2-3 Jahre mit einem Thema ganz intensiv beschäftige. Wenn dann ein anderes Thema hochgespült wird und eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat, dann kann es sein, dass ich von heute auf morgen auf ein anderes Thema umsteige. Mhm. Das sind ja die Freiheiten, die man als Forscher hat, mhm, und die Freiheiten, die ich als Medizinethiker habe. Ich habe ja auch einige Jahre als Zahnarzt gearbeitet. Da war natürlich mein Arbeitsfeld klar. Das waren 28 Zähne und das war dann, mhm, Bohren und Schleifen. Und da kann man jetzt nicht groß ausweichen thematisch. Aber dieses Privileg habe ich halt eben jetzt.
Mhm. Ich habe auch mal das Gefühl, Forscher sind ja auch ein Stück weit Meister intrinsischer Motivation. Man muss sich ja irgendwie, mhm, seinen Gegenstand, also nicht schönreden, weil man findet den schön und man sieht ja oftmals auch Dinge, die andere Leute nicht in der Lage sind, daran zu erkennen. Mhm. Was sind so für Sie Glücksmomente Ihrer Arbeit, sowohl in der vielleicht auch ein bisschen näher an der klinischen Praxis, auch in der reinen Theorie? Mhm. Wo geht Ihr Herz auf? Womit motivieren Sie sich?
Also ich schreibe super gerne Bücher und jedes Mal, wenn ich ein neues Buch von mir in der Hand habe, dann habe ich so einen Glücksmoment. Noch glücklicher bin ich tatsächlich, wenn ich eine gute Ethikberatung machen kann am Krankenbett, weil das so meine eigentliche Passion ist und da natürlich der Bedarf besonders groß ist. Wenn ich ein Buch publiziere, dann ist das in erster Linie etwas für mich. Dann hat das auch eine egoistische Komponente. Wenn ich so eine klinische Ethikberatung mache und ich habe das Gefühl am Ende, wir haben eine gute Lösung gefunden, die jeder mittragen kann und die für den Patienten adäquat ist und die die Angehörigen auch nicht verzweifelt zurücklässt, das ist die größte Befriedigung. Mhm. Aber das ist leider auch am schwersten zu erreichen. Mhm. Also das ist dann auch das ambitionierteste Ziel, das hinzubekommen.
Mhm. Gibt es umgekehrt auch Frustmomente, die... Und wie geht man dann damit um? Die können ja auch unterschiedlich schwierig sein. Vielleicht ist eine nicht gelungene Ethikberatung, stelle ich mir persönlich ganz schlimm vor, wenn man das Gefühl hat.
Ja, also das ist tatsächlich so. Das würde ich mal sagen, das sind, mhm, auch die größten Frustmomente. Etwa dann, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht das Beste für den Patienten erreichen konnte, mhm, weil einer der Angehörigen querschießt oder sich Angehörigen in der Interpretation des Patientenwillens uneins sind. Mhm. Und man dann das Gefühl hat, man hat so einen Patt und man kommt nicht voran in der Sache. Und den Patienten kann man nicht mehr befragen, weil er komatös ist oder nicht mehr orientiert ist. Das ist schwierig. Und schwierig ist auch, wenn wir eine Ethikberatung machen müssen bei einem kleinen Kind, mhm, oder bei jemandem, der eigentlich gerade noch voll im Leben stand und man dann letztlich darüber beraten muss, ob man da die Apparate abstellt oder ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt, was Sinnvolles zu tun. Also sozusagen dilemmahafte Situation, wo es eigentlich keinen guten Weg gibt, mhm, sondern man zwischen verschiedenen tragischen Wegen entscheiden muss. Das nehme ich dann gelegentlich schon mit nach Hause und das ist dann auch nicht schön. Aber nichtsdestotrotz ist es eine wichtige Aufgabe und man schläft dann eine Nacht schlecht und am nächsten Morgen geht man halt wieder mit frischem Mut, mhm, an die gleiche Aufgabe ran.
Mhm. Spielt Erfahrung da auch eine gewisse Rolle, dass man im Laufe der Zeit lernt, Dinge vielleicht leichter zu akzeptieren? Als junger Mann ist das vielleicht noch schwieriger?
Ja, also absolut. Also ich bin, glaube ich, weniger ambitioniert, was meine Ziele betrifft. Mhm. Und deshalb bin ich häufiger zufrieden mit dem Ergebnis. Und ich habe auch gelernt, über die Jahre meine eigene Person und meine eigene Position stärker rauszunehmen aus diesen Beratungen. Also sehr ergebnisoffen ranzugehen und mich selber mit meinen Werten nicht so wichtig zu nehmen und auch nicht zu viel in andere Leute hinein zu projizieren, sondern die Dinge auch erstmal laufen zu lassen und auch Meinungen anderer anzunehmen und das hilft auch. Und das ist, glaube ich, die Weisheit des Alters oder zumindest mal die Lebenserfahrung.
Jetzt steht ja sozusagen die Universität insgesamt, aber die Medizin vielleicht auch im Besonderen immer unter einem massiven Kostendruck. Ne? Also es ist teuer, Medizin zu machen und gleichzeitig werden die Gelder auch ständig limitiert und man muss sich im Wettbewerb auslesen. Wie würden Sie denn die Zukunft Ihrer Fächer, muss man ja eigentlich sagen, sehen, sowohl inhaltlich als auch vielleicht ein bisschen fachpolitisch?
Also inhaltlich, glaube ich, ist das Fach ausgesprochen wichtig. Gerade die Ethik wird eher an Relevanz zunehmen und die wird die Existenz des Faches absichern. Die Medizingeschichte wird etwas in den Hintergrund treten. Das ist meine Prognose. Fachpolitisch habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen. In meiner Generation konntest du in diesem Fach eigentlich nichts werden, wenn du keine Doppelausbildung hattest, weil eben beides wichtig ist. Also die historisch-philosophische Ausbildung, aber auch den Patientenkontakt und den klinischen Stallgeruch zu haben. Momentan haben wir sehr viel Nachwuchswissenschaftler, die nur noch eine Ausbildung haben. Also es gibt kaum noch welche, die diesen Kernerweg auf sich nehmen mit einer Doppelausbildung. Es ist auch durch Bachelor-Master schwieriger geworden. Und die Leute verdienen auch in der Medizin mittlerweile so gut. Die Ärzte sind so gefragt, dass die sich natürlich fragen, warum soll ich ein Doppelstudium machen, um dann in einem theoretischen Institut weniger zu verdienen, als ich mit einem reinen Medizinstudium in der Klinik verdienen kann. Und deshalb haben wir ein Problem, nicht was die Quantität des Nachwuchses betrifft, sondern was die Breite der Ausbildung des Nachwuchses betrifft. Und ich stelle mir schon die Frage, wie kann ein Geisteswissenschaftler künftig ein klinisches Ethikkomitee leiten? Ich habe einfach große Sorge, dass so ein gestandener Klinikchef einen reinen Philosophen nicht ernst nimmt, wenn er Rat am Patientenbett geben soll. Sodass ich also glaube, das Fach an sich ist sehr wichtig und wird als sehr wichtig wahrgenommen werden, auch in Zukunft. Aber wir haben nicht mehr so viele Leute, die das Fach in seiner Gänze handhaben können.
Das ist vielleicht nicht ganz unbegründet, die Sorge, weil ein Fachphilosoph, der vielleicht Fachmann für das Klären von Begriffen ist und Ausdrucksweisen, mit einer entsprechenden sprachlichen Reflexionsniveau, hat aber noch nie eine Anamnese aufgenommen oder noch nie einen Therapieplan verordnet. Also, dass da eine gewisse Fremdheit vorherrscht und die, wenn man nicht aufpasst, in der Realitätsferne umschlägt, ist sicherlich nicht ganz unbegründet, oder?
Also ja, also ich glaube tatsächlich, wir haben zwei Probleme. Das eine ist, dass so ein reiner Philosoph vielleicht Berührungsängste hat und sich auch gar nicht so wohlfühlt und sicher fühlt auf einer Intensivstation im Umgang mit einem Intensivpatienten und im Umgang mit gestandenen Klinikchefs. Aber auch, dass die Klinikchefs sagen, naja gut, das ist jemand aus dem Elfenbeinturm. Ne? Der mag sehr eloquent sein und der mag sehr belesen sein, aber der kann mir doch nicht raten, wie ich mit meinen Patienten umgehen soll. Ne? Also das ist so ein bisschen meine Furcht. Aber vielleicht findet sich das auch und vielleicht kann man auch durch klinische Kurse auch einem reinen Philosophen diese Dinge nahebringen oder durch Krankenhauspraktika, wo man mal für ein paar Monate bei der Intensivmedizin als Embedded Researcher, also als stille Begleitperson, einfach dabei ist, um die Prozesse zu verfolgen. Also irgendeine Lösung wird sich finden müssen.
Sicherlich ein interessantes Modell. Ne? Was raten Sie denn jungen Leuten, die jetzt zu Ihnen ins Institut kommen und sagen, ich möchte Ihnen irgendwie nacheifern? Sagen Sie denen, gehen Sie Medizin studieren? Oder?
Genau. Also ich würde denen sagen, wenn du wirklich Karriere machen willst, mach ein Doppelstudium, dann hast du sehr, sehr gute Karten, weil dieser Pfad sehr ausgedünnt ist momentan. Und ich würde die Leute ermutigen. Allerdings erst, wenn ich sichergestellt habe, dass die Person wirklich dafür brennt. Es gibt ja Leute, die treffen eine Berufswahl aus strategischen Gründen. Und das halte ich immer für falsch. Also man muss einen Beruf ein Leben lang machen. Und du kannst nur das gut machen. Und du kannst nur dann ein erfülltes Leben haben, wenn du das gern machst, was du machst. Und nach strategischen Gründen zu überlegen, also nach dem Motto, da könnte man eine Professur bekommen, dieses Fach ist nicht so überbesetzt wie ein anderes, oder einen Beruf danach orientieren, was die Eltern machen, weil man mal eine Praxis übernimmt, davon würde ich immer abraten. Mhm. Aber wenn jemand tatsächlich GTE macht und bereit ist, den Kernerweg zu gehen über ein Doppelstudium, dann hat er bei uns sehr gute Karrierechancen und es lockt ein sehr abwechslungsreiches Terrain.
Ja, das klingt schon mal recht vielversprechend, finde ich. Die meisten Leute, die momentan zu Ihnen kommen, kommen die eher aus dem historischen Bereich, eher aus dem zahnmedizinischen Bereich oder eher aus dem medizinischen Bereich?
Die kommen zu 90% aus der Geschichte oder der Philosophie. Okay. Wir haben kaum noch welche aus der Medizin hier. Mhm. Wir sind nur noch zwei Ärzte am Institut. Mhm. Als ich angefangen habe, waren wir fünf, weil es einfach in dem Bereich Nachwuchsprobleme gibt. Und das ist so, seit die Ärzte in der Klinik mehr verdienen als in einem medizinisch-theoretischen Institut. Da gab es irgendwann mal erfolgreiche Streiks des Marburger Bundes, so vor etwa 10 Jahren. Und da hat sich diese Schere eröffnet zwischen der Tätigkeit am medizinisch-theoretischen Institut im Vergleich zu einer klinischen Tätigkeit. Zu meiner Zeit hat man noch genau das Gleiche verdient als Arzt, egal ob man in einem Institut oder einer Klinik tätig war. Und seitdem haben wir diese Probleme.
Zu guter Letzt nochmal ganz zurück an den Anfang, wenn wir uns noch einmal an den jungen Dominik Groß erinnern, der mit seinem Französischlehrer spricht und überlegt, was soll ich eigentlich machen oder in welche Richtung geht das? Was würden Sie sich selber zurufen jetzt im Abstand von einigen Jahren? Das wird alles gut oder versuch so rum? Wie würden Sie es bewerten?
Ja, gut, ich habe es dumm angestellt am Anfang, habe auf diesem Weg natürlich viel dazugelernt, habe viele Einblicke gewonnen in verschiedene Disziplinen, was auch nicht schlecht war. Ich würde sagen, man hat es vielleicht nicht clever gemacht und man hätte den Weg abkürzen können, aber Ende gut, alles gut.
Super, vielen Dank, Herr Professor Groß, für das Gespräch.
Dankeschön.